mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Es gibt ja Menschen, wenn die anfangen zu lachen, dann muss man automatisch mitlachen.
Das stimmt. Du bist eigentlich so jemand, aber es gibt noch jemand.
Ja, und das ist Ralf Schmitz. Genau. Und der ist glücklicherweise in dieser Folge zu Gast. Der hat so ein Wiehern, so ein... Ich weiß gar nicht, das pfeift auch so hinten.
Ja, das stimmt.
Dabei glaube ich, er raucht nicht.
Bestimmt nicht. Weil ich meine, er erzählt ja heute, er hat einen eigenen Fitnessraum zu Hause.
Ja, total, total.
Gut, steht der Wäscheständer drin, sagt er zwar auch, aber immerhin, er hat ihn. Also von daher raucht
ja,
er
wir nicht. Haben ein bisschen Einblick in die häuslichen, sag ich mal, Gewohnheiten eines Ralf Schmitz, der uns sehr, sehr mitnimmt in sein Leben und uns viele, viele lustige Sachen erzählt. Und er ist ja auch der Dating-Experte Deutschlands.
Absolut.
Also das heißt, auch da können wir natürlich noch das ein oder andere von ihm lernen. Ein absolut hörenswertes Gespräch mit dem wunderbaren Ralf Schmitz. Jetzt geht's los mit den Waffeln einer Frau. Liebe Freunde da draußen, er spricht schneller als ich, er ist biegsamer als eine Katze, er hat eine Ballettausbildung. Wir könnten also Zwillinge sein, nach der Geburt getrennt. Und dennoch, ach, haben wir sicher auch viele Sachen, die nicht gleich sind. Und die werden wir jetzt herausarbeiten. Ralf Schmitz!
Barbara Schöneberger, ich freue mich. Vielen Dank für die erneute Einladung. Herzlich willkommen in deiner Show.
Ja, ganz genau. Geht es dir nicht auch so? Ja. Ich bin das Gastgeben so gewöhnt. Ja. Wenn ich zum Beispiel manchmal Leute begrüße in anderer Leute Haus, ja, sage ich immer herzlich willkommen. Ich bin immer Gastgeber.
Es ist mir zuletzt auch aufgefallen, bei denen Sie wissen nicht, was passiert. Da war ich ja zuletzt auch Gast bei euch.
Ja,
und
ja,
ich hatte auch das Gefühl, dass du eigentlich generell mitmoderierst. Also so generell. Weil man auch so diese Unterstützung von älteren Herren wahrscheinlich einfach so in der DNA mittlerweile hat, oder?
Absolut, absolut. Ja. Das Unterstützen von Männern, ja, insbesondere auch älteren Männern, aber ja, insbesondere auch allen Männern, natürlich, ja, liegt mir nah. Und da bin ich auch, ja, immer gut mitgefahren, ehrlich,
ja,
gesagt.
Ja, man merkt es auch. Es ist ganz fast schon ein Pflegeverhältnis. Ich finde es toll.
Aber ich muss sagen, bei dir habe ich das Gefühl, du kommst auch ohne Hilfe ganz gut zurecht.
Ich würde auch ohne dich über die Straße kommen. Das ist richtig. Ja, das ist kein Problem. Bei Grün habe ich mir gemerkt. Kein Ding.
Weißt du, ich, ja, bin ja, ich meine, ich führe ja viele Interviews, ja. Und ich habe immer das Gefühl, man kreist ja auch immer um die gleichen oder um ähnliche Themen, right, weil ich dann auch irgendwann mir denke, oh Gott, ich habe ja alles schon besprochen. Ja. Und jetzt werden halt alle unsere Kollegen werden irgendwie 50 oder 60.
Ja.
Und das geht jetzt so ein bisschen schon ins leicht Geriatrische. diese ganzen Gespräche, weißt du, ja, wo tut's denn bei dir weh und so. Und der einer hat das gebrochen, der nächste hat das.
Oh Gott.
Kennst du das auch schon?
Nein, aber ich beteilige mich nicht daran. Was soll das denn? Also bei mir tut noch nichts. Wie ist es bei dir? Ist das schon schwierig?
Nein.
Also, siehst blendend aus, Barbara. Das kann, also wenn, dann ist es was, wenn was wehtut, dann kann man es nicht sehen. Also,
ich meine es im Ernst, ja, wirklich niemals gerne über so Gebrechen oder Krankheiten sprechen.
Ich auch nicht.
Also da kann mir wirklich was, der Fuß schon halb abgefault, ja, sein, würde ich nicht thematisieren.
Ich auch nicht. Wenn wir uns begegnen und bei mir funktioniert nichts mehr, ich komme dir Pille entgegen, weil die alles hier, dann würde ich trotzdem sagen, hallo, mir geht's gut. Ich würde es nicht, weil man will sich ja nicht darüber unterhalten, man will über andere Dinge reden. Ich weiß, wo fährst du hin in Urlaub oder was denkst du gerade, welches Buch hast du gelesen? Was beschäftigt dich intellektuell? Die üblichen Fragen eben.
Ja, das, was wir halt immer sprechen, wenn wir uns sehen.
Immer.
Sag mal, Ralf, was beschäftigt dich eigentlich momentan intellektuell? Und dann würdest du sagen, die Kontrifikation der Supermeduse.
Okay, eher die Konsumption verschiedener Eindrücke, die mich gerade erreichen. Die überrascht mich, würde ich so formulieren, ja.
Nee, aber es ist so, ich merke das auch, wenn man mit seinen Krankheiten erstmal kommt, dann redet man ja auch erstmal eine halbe Stunde. Ah ja, nee, da hatte ich auch, das zieht ja bis ins Bein runter und so. Und das sind dann verfestigt sich das auch irgendwie so.
Ja, und ich glaube, ich bin ja auch ein Freund davon, auch von außen nach innen. Also wenn du ständig über Krankheiten etwas hörst oder dir das selber auch erzählst, dann wirst du auch immer kranker, glaube ich. Also wenn man jetzt irgendwas mitteilen muss, pass auf, ich kann gerade keine Hebefigur beim Ballett, weil ich habe mir gerade dreimal das Becken gebrochen. Das muss man natürlich mitteilen, aber grundsätzlich finde ich, das wird dann immer schlimmer, weil man denkt dann immer nur noch in krank und dann gehst du ja gar nicht mehr raus. Also das ist ja alles Quatsch.
Ich glaube, dass wir beide wahrscheinlich für die gleichen Projekte angefragt werden, wenn nämlich jemand gebraucht wird, der, wie soll ich sagen, penetrant gute Laune versprüht. sich selbst nicht sozusagen zu sehr bespiegelt, also ja. schon, aber nicht in der Öffentlichkeit ja. und so einen guten Zugang zu seinem, ein gutes Talent zum Glück hat. Kann das gutes, sein, dass genau. du da auch angefragt wirst?
Definitiv, also tendenziell die positive Seite des Lebens bejahend und auch vor sich hertragend. Das ist, glaube ich, so. Ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb wir selten zusammen angefragt werden, weil es einfach zu viel wäre.
Die ja haben schon den Ralf Schmitz, es tut mir leid.
Die Barbara ist da, es tut mir leid. Also das geht nicht. Das ist einfach too much. Dann scheint uns die Sonne aus dem Abhieb und das geht einfach nicht. Wir brauchen auch so ein bisschen, nein, ich kann ja auch ganz anders, nicht wahr? Aber das lasse ich da nicht so raushängen.
Ich glaube, es geht halt auch darum, was die Leute im Fernsehen sehen. Ich meine, man hat natürlich immer so dieses Ding, dass man auch mal die andere Seite von sich zeigen will. Wobei ich muss sagen, also so sehr eine andere Seite habe ich tatsächlich nicht. Also ich bin jetzt schon relativ lange auf der Suche nach meiner... Ja. Ja, also nicht nach, aber viele vermuten ja immer, da gibt es noch den traurigen Clown, weißt du? Ja. Die Frau, die abends ins Hotelzimmer geht und natürlich. Sagt, jetzt wird's finster um mich.
Richtig. Ganz oft ich habe Frage das in nicht. Interviews.
Du hast das du nicht? Das?
Nein, habe ich auch nicht. Aber ich kann das bestätigen, dass das in Interviews oft eine Frage ist. Ganz oft kommt irgendwann die Frage, ganz oft, aber relativ häufig kommt die Frage, wie sind Sie denn sonst so? Da müssen Sie die anderen fragen. Aber gibt es denn auch eine ernsthafte Seite? Ich sage, ja, ich kann auch zu Hause im Sessel so ein Buch lesen. Das geht schon. Wäre ja schlimm, wenn ich 24 Stunden durch die Gegend renne und Leute zwanghaft bespaße. Das ist ja nicht so. Aber diese Suche nach dem Clown in einem, nach der Tragödie, die einen dazu bringt, nach außen hin komisch zu sein, da ist ja viel Wahres dran. Wir gucken ja alle, glaube ich, schlau den Menschen auf die Seele, damit man das alles so benutzen kann, die Komiker und Komikerinnen. Aber grundsätzlich, ich sitze abends nicht einsam im Hotelzimmer. Das kann ich auch nicht sagen.
Ja, dass da, also jeder Journalist war auf der Suche nach der Tristesse in meinem Leben. Ja. Aber was ist, wenn Sie abends ganz alleine ins Hotelzimmer kommen? Immer diese Frage. Dann sage ich, da ziehe ich mich nackig aus und bestelle meinen Burger. Ja. Dann schlafe ich ein.
Aber wenn du dich nackig aussiehst in der Reihenfolge, nimmst du dir dann auch so entgegen? Also ist das nee, dann.
Nee. Aber mir sind schon schlimme Sachen passiert.
Mir auch. Erzähl.
Nee, das ist so schlimm, das kann ich nicht erzählen.
Doch bitte, es hört doch keiner.
Nee, ich das kann man nicht erzählen, ist unappetitlich.
Ich erzähle aber auch eine Geschichte. Ich stand nackt im Hotelzimmer, im Hotelflur.
Auf Nein. Gang.
Doch, wirklich. Das klingt wie eine Geschichte, die man sich ausdenkt und das werde ich irgendwie doof erzählen. Nee, stimmt wirklich. Ich musste wirklich nackt an die Rezi und musste einen neuen Schlüssel besorgen. Wirklich.
Nein, es gibt ja auch in so einem Hotelflur, machen wir uns nichts vor, da gibt es ja auch nicht der Servierwagen, der einem dann zur Hilfe kommt, wo man sich nochmal eine kleine Serviette... Gott, ja. Du bräuchtest ja schon ein ganzes Tischtuch.
Ja.
Natürlich.
Natürlich,
um Nötigstes zu bedecken ja, und so. Ja. Und da ist nichts, da ist kein Blumentopf, da ist nichts, ja gar nichts mehr.
Nichts. Niemand hatte was rausgekriegt. Ich dachte genau wie du, Serviette, hier würde nichts war da. Und auf dem Rückweg, es hat mich keiner gesehen. Es war sehr früh morgens.
Ja.
Ich wollte eigentlich auf Toilette, so kam das. Ich wollte eigentlich auf Toilette im Hotelzimmer. Das Hotelzimmer war aber ein anderes als die 3 Nächte vorher in einem anderen Hotel. Das heißt, ich habe die falsche Tür aufgemacht und dachte, ich gehe jetzt so im Dunkeln, damit man nicht wach wird, gehe ich mal kurz auf Toilette und stand dann im Flur. Peng, das Licht geht an, Tür, peng, zu und dann musste ich runter. Gott sei Dank war das mit normalen Schlüsseln und ich war mit dem Schlüssel auf dem Weg zurück und ich schwöre, wirklich, kurz vor meinem Zimmer spricht mich eine Frau an, sinnige Bettflucht, ich weiß nicht, eine ältere Dame. Wir hatten lange Kontakt, wir haben uns so geschrieben, sehr lustig. Und spricht mich von hinten an und sagt, ach Herr Schmitz, kriege ich ein Autogramm?
Warten Sie, ich habe den Stift nicht zur Hand.
Ja, genau. Dann wollten Sie noch ein Foto. Habe ich natürlich nicht gemacht, sehr klar. Also es war sehr lustig. Wir haben sehr gelacht.
Oh Gott, wie fürchterlich. Aber als hätten wir es nicht gewusst. Ja, natürlich. Bei mir auch. Pass auf. Als hätten wir es nicht gewusst. Wir haben ein Spiel, was genau auf diese Geschichte aufbaut.
Oh mein Gott.
Lieber Ralf, liebe Barbara, wir haben gehört, hast du offensichtlich schon mal erzählt, dass Ralf schon mal nackt in einem Hotelflur stand.
Ja.
Nachdem er sich selber ausgesperrt hat.
Richtig.
Ihm sind unangenehme Situationen also durchaus bekannt. Wir wollen das Ganze ausreizen und deshalb spielt ihr jetzt zusammen. Ralf kommt ins Schmitzen. Wir haben euch unangenehme Situationen rausgesucht und wollen wissen, wie ihr euch aus diesen Situationen rettet. Was macht ihr? Was sagt ihr?
Okay.
Wir sind sehr gespannt, die in Fettnäpfchen badende Redaktion.
Ah, okay. Hast du die schon lange oder willst du die noch lange behalten, diese Redaktion, oder wie ist das?
Naja, das wird sich jetzt entscheiden, sag ich mal. Euch ruft auf einmal ein Versicherungsvertreter an und möchte mit euch über eine sehr, sehr praktische neue Versicherung sprechen. Ist das eine schlimme Situation?
Nee.
In unserem Alter kann man nicht gut genug versichert sein.
Ich will einfach ja sagen, Dankeschön und auflegen.
Ich nehme das ganze Paket.
Ich nehme alles. Einmal alles bitte.
Bist du so ordentlich, nur jetzt ein kurzer Exkurs, bist du ordentlich mit so Versicherungen und so? Weißt du genau, auf wie viel du deine Hausrat und Ding und weißt du das?
Natürlich. Bis auf den letzten Zehn. No. Nein. Ich wäre es gerne. Ich bin grundsätzlich, bin ich eher ordentlich, tatsächlich. Aber was sowas angeht, ordentlich im Sinne von, ich habe schon die Rente durch und die Versicherungen sind alle, ich weiß genau und auf den Cent und ich muss mal langsam gucken, weil ich glaube, da gibt es ein neues Angebot. Da bin ich nicht gut drin. Da bin ich nicht gut drin. Ordentlich, ne?
Nee, also ich finde jetzt einen Versicherungsvertreter, den können wir doch in unser Leben lassen.
Ja, aber ich glaube, ich würde tendenziell, das haben wir jetzt so gesagt, aber ich glaube, ich würde tendenziell einfach sagen, nein, vielen Dank.
Ich mache auch nicht mehr mit und da muss ich mich wirklich zwingen manchmal. Ich habe auch früher Kaltakquise gemacht, als ich noch studiert habe und Leute einfach so angesprochen. Ich bin zum Beispiel mit Klamotten, so einer Klamottenkollektion einfach durch die ganzen Einzelhändlerläden gegangen und habe gesagt, hallo, ich habe was dabei, wollen Sie sich mal anschauen und so. Es war wirklich echt schrecklich, weil keiner hatte natürlich Bock auf meinen Krempel daher. Und dann, aber jetzt rufen ja manchmal welche an und sagen, wir machen eine kurze Umfrage und so. Und dann bin ich ganz unfreundlich manchmal und dann denke ich mir.
Ich leg dann auf. Ich habe schon einfach aufgelegt. Ich habe das selber mal gemacht, wie du sagst, Kaltakquise habe ich gemacht mit Zeitungen, also per Telefon, nicht physisch live, sondern Zeitungen. Ich sollte dann irgendwo anrufen. Die haben gedacht, ach, der kann sich relativ eloquent ausdrücken, denn den nehmen wir jetzt. Ich hatte eigentlich nur so Dings anderes gemacht als Job während der Ausbildung, ist auch viele Jahre her. Und dann sollte ich das machen und dann rief ich da an und dann hatte ich so eine ältere Dame dran und die wollte eigentlich nicht und dann habe ich gesagt, naja, aber Sie können ja hier und dann sagt die ja und ich wusste, das ist nichts für die, das ist jetzt
ja,
die gibt Geld aus, das ist Blödsinn, die alte Oma. Und dann war aber der Supervisor, so nannte sich das, Supervisorin damals, die hörte mit und dann hat die mich danach gefragt, ja, du warst doch kurz davor, warum hast du das denn nicht abgeschlossen, das Geschäft? Und ich sagte, ich kann es nicht, ich möchte wieder raus, ich kann das nicht, ich kann den Leuten das nicht andrehen. Und dann bin ich wieder zurück in meinen Alltag.
Ich kann auch nicht gut Leute von was überzeugen, wenn ich merke, dass die das nicht wollen.
Hey, genau.
Ich hasse das.
Warum auch? Lass es doch. Also das
oder kennst du so jemand, der dann furchtbar so auf die Bühne geklatscht wird? Go, 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 ausziehen, ausziehen. So, weißt du, und du merkst, jemand will das alles überhaupt nicht und so. Und finde ich auch schrecklich. So, Richtig. Du bist krankgeschrieben und triffst die Chefin in der Bowlingbahn. Die Chefin. Wer ist denn deine Chefin? Hast du überhaupt eine Chefin? Bin ich deine Chefin?
Nee, aber jetzt finde ich ganz spannend gerade. Also,
soll ich die Brille aufsetzen?
Hast du gemerkt, dass deine Stimme sich gerade verändert hat?
Also, ich gehe gleich eine Oktave tiefer als Chefin.
Bin ich deine Chefin? Da gehst du direkt eine Oktave tiefer saß runter. Was würde ich machen? Ich würde sie einladen. Ich glaube, ich würde sie einladen. Darf ich ihm was ausgeben? Und brüllen mit einem lauten Lächeln. Mir geht schon viel besser.
Und hoffen,
dass sie den Scherz versteht. So.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, da wären wir gut drin. Ja. Es ist die Begrüßung. Man trifft draußen den Ex-Partner im Schlabberlook und ungewaschenen Haaren. Oh, ich habe zweimal meine große Liebe getroffen. Morgens am Fahrscheinautomaten am Hauptbahnhof. Das waren finstere Stunden, weil ich wollte beim Hallo schon sagen, das ist alles anders als du denkst. Das ist jetzt nur, weil ich die Brille noch auf habe. Aber eigentlich ist es super in Schuss alles. Weißt du, so irgendwie. Aber ich dachte mir, es ist auch blöd, ihm das zu sagen. Und dann habe ich einfach gar nichts gesagt. Aber im Nachhinein dachte ich mir, es wäre vielleicht doch gut gewesen. Ich hätte mein optisches Auftreten nochmal gerade gerückt mit so zwei, drei erklärenden Sätzen. Also pass auf, die Sache ist so. Ich habe wirklich schlecht geschlafen.
Ich würde einfach da stehen und sagen, ich habe vergessen, mich anzuziehen vielleicht. Also ich verdammt, mir schon wieder passiert. Also wirklich unglaublich. Bleib hier 5 Minuten.
Ich schicke dir gleich ein Foto.
Ich bin in 10 Minuten wieder da. Und dann Makeover. Ich habe zuerst verstanden, der Ex, die würden da stehen in Schlabberbutz und so weiter und so weiter. Das habe ich zuerst verstanden. Aber es geht natürlich darum, dass man selber aussieht wie
Hulle. Ja. Bei dem anderen, lustigerweise, findet man es ja gar nicht schlimm. Und dann müsste man ja umgekehrt wissen, dass der es dann bei einem auch nicht schlimm fände, weißt du?
Aber ich glaube, ich müsste sehr lachen und würde wahrscheinlich rufen, boah, Schwein gehabt. Oder sowas. Der andere da so völlig zerstört steht. Wenn man sich im Bösen getrennt hat, dann würde ich da stehen, laut lachen und sagen, boah, hab ich ein Glück gehabt. Also
bist du glücklich, dass Leverkusen deutscher Meister geworden ist? Macht das was mit dir oder interessierst du dich gar nicht für Fußball?
Ich interessiere mich relativ wenig für Fußball, aber natürlich ist bei Leverkusen, ich bitte dich, also das ist ja quasi in die DNA geschrieben als Leverkusener. Was hast du denn sonst? Du hast Café Nürnes mit Nougathörnchen, und dann kommt schon Bayer Leverkusen. Das ist ja schon. Also insofern verfolge ich das natürlich. Und dass Vizekusen jetzt Meisterkusen ist, finde ich großartig. Also das freut mich.
Meisterkusen, das ist ja toll.
Ja, diese alte Schmach, die eigentlich keiner ist, die waren ja immerhin Zweiter, aber trotzdem dreimal versemmelt vor vielen Jahren und dann das immer mit sich rumtragen, quasi die Erbsünde mit draufgeschrieben, das ist ja Horror für die Jungs, das ist ja, braucht ja keiner. Und dass das jetzt, nur jetzt haben wir euch aber mal eingezeigt, das gönne ich den Jungs schon.
Absolut. Hast du noch eine enge Verbindung zu Leverkusen?
Ja klar, meine Eltern leben ja noch in Leverkusen und hin und wieder treffe ich noch Freunde von damals, sind nicht mehr so viele übrig. Also nicht, weil die alle tot, sondern weil die woanders hingezogen sind. Aber ja, das kommt schon vor, ja klar.
Gibt's da irgendwie, hat die Stadt darauf reagiert, einen derartig berühmten Sohn wie dich irgendwie hervorzubringen? Haben die dir irgendwas angeboten? Bist du im Goldenen Buch oder?
Also im Goldenen Buch bin ich noch immer nicht. Ich finde das auch bezeichnend. Mhm. Bin ich auch.
Die werden sich jetzt melden.
Ja, meinst du? Und ich bin aber schon zu der einen oder anderen Veranstaltung Leverkusener Art eingeladen worden. Sprich, Leverkusen feiert das Forum. Ist unglaublich architektonisch. Also es ist herausfordernd.
Und wer Leverkusen kennt, kann da leicht sozusagen, wie soll ich sagen, einen Dreisprung, einen gelenkigen architektonischen Dreisprung sich vorstellen.
Absolut. Ja, es ist nicht alles so. Es gibt wunderschöne Ecken in Leverkusen, wirklich zauberhafte Ecken, man muss sie finden. Es ist, manchmal muss man auch länger suchen, aber es ist wirklich wunderschön. Und das hat alles schon stattgefunden. Ansonsten
kein Kreisverkehr, der nach dir benannt ist, keine Sackgasse, nichts.
Nee. Wann kriegt man den Kreisverkehr? Den kriegt man da erst, wenn man tot ist, oder?
Der Ralf-Schmitz-Kreisverkehr oder der Ralf-Schmitz-Wenderhammer.
Oder der Schmitz-Kreisel, großartig.
Der Schmitz-Kreisel, so nennst du dein neues Programm.
Ich nenne ja mein Programm immer irgendwas mit Schmitz. Also der Schmitz-Kreisel.
Ey, sag mal, können wir bitte kurz darüber sprechen?
Ja,
ich habe es mir notiert.
Oh Gott.
Schmitz komm raus.
Ja.
Verschmitzt. Schmitzophren.
Ja.
Schmitzpiepe. Schmitzenklasse. Schmitzeljagd. Und schmitzefrei.
Ja.
Und der neueste Wurf ist Schmitzfindigkeiten.
Ja.
Du hast doch einen Knall.
Ja, es ist wie eine Sucht, Barbara. Du musst mir helfen, ich komme da nicht mehr raus. Ich weiß nicht, wie ich aufhören soll. Ich habe schon 12 weitere Titel. Ich habe keine Ahnung. Ich komme da einfach nicht mehr raus. Ich finde es ja selber am Anfang immer lustig. Und wenn man es so in Reihe liest, denkt man, Eide, Witzka, hast du ein Problem. Aber aber ich bin ja nicht der Einzige, der das macht. Ne?
Wer macht es denn noch?
Ja, zum Beispiel der Kollege Dieter Nuhr.
Ah ja, der macht dann nur geträumt nur. Oder ich nur bin's geträumt. Nur.
Ich bin's nur, ja. Oder nur nach vorn oder keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Aber
es ist ja so, dass du musst ja dann deine Themen unter diese Titel subsumieren. Das heißt, du musst dir dann auch wirklich was einfallen lassen, was irgendwie schmitzefreimäßig ist, ja?
Ja, ich hab schon immer ein grobes Thema und dann, guck mal, jetzt das letzte, schmitzefrei war ein Urlaubsprogramm, ne? Da ging's um den Urlaub. Schmitzefrei, man hat frei, dieses Gefühl in der Schule, hitzefrei und so weiter, abgeleitet, endlich los, jetzt geht's in den Urlaub, es ist Sommer und so. Das habe ich auch genau bedient. Das ganze Programm ging thematisch zumindest um den Urlaub. Und jetzt geht's um die Spitzfindigkeit. Natürlich, im neuen Programm. Na, ist ja klar. Schmitzfindigkeiten, ich finde, die Leute nehmen alle Sachen viel zu genau und das nehme ich erstmal sehr genau, dass die Leute das so genau nehmen. Und das
nehme ich jetzt. Kommen da gute Sachen bei raus?
Da kommen großartige Sachen bei raus, weil man sich selber auch entlarvt, verstehst du? Weil du ja natürlich merkst, manchmal ist es auch nicht so wichtig, Spaltmaße am Auto, also jetzt halt mal den Ball flach. Jetzt ist auch okay. Ne? Also jetzt.
Aber ich meine, wir sind ja eine durch und durch spitzfindige Nation auch. Total. Ich meine, man braucht ja nur mal 1000 Kilometer nach Süden zu fahren, dann merkt man ja schon, da geht der Beat ganz anders. Und dann merkt man auch seine eigenen Spießigkeiten und Erwartungen in diesem sehr doch gut funktionierenden, ja doch immer noch gut funktionierenden deutschen Land irgendwie hier, oder?
Absolut. Aber ich finde ja auch Spießigkeiten lustig, muss ich sagen. Ich finde es ja auch süß. Wenn man das jetzt nicht so verbissen nimmt und der Nachbar die ständig aufschreibt oder anschwärzt oder auf der Kurzwahltaste 1 irgendwie das Ordnungsamt hat oder so, sowas gibt es ja immer in der Nachbarschaft. Also auch bei meiner Nachbarschaft, in meiner Nachbarschaft hat man auch so einen. Jedenfalls, das muss ja nicht so sein. Aber es gibt auch wirklich süße Sachen, wenn Leute so ein bisschen honkig, so ein bisschen spießig sind. Ich mag das ja. Also ich finde das ganz süß, wenn die Oma mit den Pantoffeln und so weiter. Also ich finde das schon süß.
Aber die Nachbarn, da geht's ja dann manchmal über das Hängen eines Astes über den Zaun.
Ja.
Und dann noch nicht mal in deren Grundstück, sondern auf die Straße.
Ja.
Und die kommen dann vorbei und sagen, sie wissen schon, dass ihr Ast hier durch den Zaun schaut oder irgendwie so. Das ist irre, oder?
Unfassbar. Vor allem merkt man dann ganz oft, dass es denen so wichtig ist. Ich meine, man kann das ja mal sagen. Sag hier, der Ast wächst bei mir ins Wohnzimmer jetzt seit 3 Jahren. Also ich kann das Fenster nicht mehr schließen. Das ist ja, dass man da mal was sagt und sagt, also lass uns mal drüber reden, wie machen wir es denn? Das finde ich ja noch halbwegs in Ordnung. Aber und der Italiener würde wahrscheinlich einfach die Äpfel vom Baum pflücken und sagen, boah, geil, super. Aber die Deutschen eben, sollen wir mal reden. Aber dieses Piefige, nicht Spießige, dieses Piefige dann, dieses, sonst schneide ich ihn ab und diese Ernsthaftigkeit und als würde daran der nächste Atomkrieg entschieden, das ist schon bezeichnend. Das finde ich auch schlimm, ehrlich gesagt. Ich lache mich dann immer kaputt. Ich weiß mir da nicht zu helfen. Ich sag dann immer irgendwas, aber ich lache auch viel, weil ich das einfach so absurd finde.
Bist du manchmal kannst du unfreundlich sein?
Oh, tierisch.
Nein.
Ja, doch.
so herrlich, wenn man mal alle Grenzen hinter sich lassen kann. Ja. Weil man ist ja die ganze Zeit als Prominenter sowieso, aber auch, finde ich, als zivilisiert, kultivierter Mensch, ist man ja immer in diesen Grenzen unterwegs. Ja. Und manchmal finde ich es geil, wenn man einfach merkt, okay, der andere überschreitet jetzt eine Grenze, dann kann ich jetzt auch mal runterlassen irgendwie.
Genau. Das sieht er nicht so, aber das geht. Es dauert auch lange, bis du mich so weit hast, aber dann Gnade dir Gott. Also das ist ganz schon. Ich habe schon gehört, dann sieht ja gar nicht so lustig wie im Fernsehen. Habe ich schon mal gehört. Da habe ich gesagt, ja, frag dich mal warum. Also es ist immer begründet, natürlich aus meiner Perspektive, aber ich bin ziemlich sicher, weil es geht eigentlich nie um Inhalte dann, sondern wenn Menschen so doof sind, also so ignorant, überheblich, arrogant, dann damit hasst du mich immer sofort. Ich bin sehr froh, dass ihr das bei Verstehen Sie Spaß damals nicht gemacht habt, sowas, weil dann hätte ich ausgedacht, hätte gar nicht senden können. Da hasst du mich sofort, furchtbar.
Nein, aber du bist ja bei uns sehr, sehr, sehr freundlich geblieben. Ich habe dich richtig durchgeschmitzt durch alle Sendungen, die ich in letzter Zeit gemacht habe oder geguckt habe. Du bist immer dabei gewesen. Zuletzt bei Denn sie wissen nicht, was passiert. Ja. Und da hast du dich, für die, die es vielleicht schon mal gesehen haben, in der Wand gehalten, als nur noch zwei kleine Löcherchen waren, wo man sich dran festhalten konnte. Aber der Ralf Ding da drin. Unten hattest du gar keine Möglichkeit mehr, deine Füße irgendwo abzustellen.
Nein, ich hatte auch vor, wenn alle Blöcke rausgefahren sind, also die Wand komplett wäre, dann immer noch da zu hängen, auf irgendeine Art und Weise. Das war eigentlich das Ziel. Dann hättet ihr das Spiel neu erfinden müssen, weil da einfach nichts passiert. Aber es ist mir nicht gelungen. Es geht nicht.
Das hat, glaube ich, nur Jürgen Vogel geschafft, aber auch nur für ein paar Sekunden. Ja. Aber also du warst da direkt an zweiter Stelle. Oh. Extrem gut. Du hast natürlich, also da, du hast dich da phänomenal gehalten. Bist du sportlich, aber machst du viel Sport?
Im Moment weniger, als ich sollte und wollte, aber grundsätzlich eher ja.
Was machst du denn für Sport?
Oh, ich mache Zirkeltraining. Mach ganz viel Zirkeltraining.
Wer baut das denn alles für dich auf?
Nee,
da muss man doch immer so eine Bank aufbauen und so.
Nein, ja, ein bisschen. Aber du kannst auch ganz im Hotelzimmer machen. Nee, es gibt tolle Übungen. Dann arbeitest du viel mit dem eigenen Körpergewicht.
Das
ist super.
Oh, das mache ich die ganze Zeit. Das mache ich auch, wenn ich sitze.
Eigentlich spazieren gehen. Also das ist es schon. Man arbeitet mit dem eigenen Körpergewicht.
Ich arbeite die ganze Zeit mit meinem eigenen Körpergewicht, sage ich dir. Und ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, es wird jeden Tag ein bisschen schwerer.
Aber du willst ja einfach nur die Challenge erhöhen, verstehst du? Du willst ja einfach nur mehr Gewicht draufpacken, damit die Übungen anstrengender werden.
Dass die Muskeln auch noch wachsen. Aber du machst doch nicht im Ernst, wenn du morgens im Hotel bist, machst du doch nicht Training.
Nein. Ich mache erst Frühstück und dann.
Machst du?
Im Moment natürlich nicht, sagt er schon. Nein, im Moment.
Warum denn nicht? Was ist denn deine Ausrede, dass du dich so gehen lässt?
Ja, ich sehe auch, du hast ja völlig recht. Ich finde das sehr gemein, dass du das jetzt einfach so raushaust. Was soll ich denn sagen? Ja, nein, im Ernst. Ich habe es eine Zeit lang sogar übertrieben, aber das ist auch schon wieder viele Jahre her, dass ich es übertrieben habe. Es ist im Moment, ist es moderat hin und wieder und mehr zu Hause, ja.
Hast du einen Fitnessraum?
Ja.
Oh Gott, hast du so ein großes Haus?
Nee.
Ich will doch einfach mich nur mal ranrobben, wie ich mir das vorstellen kann. Du hast im Haus, also so wie Sylvie Mais, hast du einen eigenen Fitnessraum?
Ja.
Das ist geil. Und was, hat das Fenster?
Ja.
Oh, jetzt bin ich neidisch. Echt.
Ja. Naja, also er wird auch zweckentfremdet eigentlich für Wäsche. Da wird doch gebügelt.
Das habe ich bei Sylvie Mais nicht gesehen, dass da ein Bügelbrett im Weg steht.
Das habe ich mir ganz toll überlegt damals. Das war ganz gut, als wir das so vorhatten. Das war großartig. Und dann gibt es dann ganzes Bügelbrett. Das ist ganz toll. Und dann
aus der Wand kann man das Bügelbrett rausklappen?
Aus dem Schrank.
Ja, klar.
Ja, und dann kannst du das Bügelbrett und so. Da kannst du es wieder reinklappen. Wunderbar. Das ist ganz großartig. Das macht nur keiner. Also der ganze Raum ist voll mit Menschen. Und ich reg mich immer auf, aber was soll man machen?
Okay, also, das heißt, es wird keine Sportvideos aus deinem Fitnessstudio geben.
Detlef D. Schmitz. Nein, auf keinen Fall. Nein.
Überhaupt habe ich das Gefühl, du hast ganz wenig Enthusiasmus darin, dich in privaten Situationen, beim privaten Essen, beim privaten Ferienmachen und so zu filmen und dann bei Social Media einzustellen. Kann das sein, dass ich da richtig liege?
Es könnte sein, dass du das richtig beobachtet hast. Das ist richtig, ja. Ich weiß nicht. Ich habe aus zwei Gründen. Einmal finde ich, das Privatleben ist mir ein bisschen heilig. So Privatleben ist Privatleben. So ein kleines bisschen. Aber auch, ich denke immer, es interessiert doch keinen. mir erzählen alle was anderes, ich weiß, und Prominente, und dann hast du da irgendwie dann, aber ich denke immer, boah, Leute, das ist, wenn ich da jetzt meine Spaghetti Bolognese esse und davon muss ich jetzt ein Foto machen, wow, als ob ich der Erste wäre, der Spaghetti Bolognese isst. Also es ist so, klar, ja, ach, der isst Spaghetti. Ich finde das so boring. Also ich finde das so, ich denke.
Ja, es ist zum einen boring und zum anderen nimmt man sich ja alle Schutzschichten auch weg, oder? Ich finde, man muss halt schon auch Prominenz oder prominentes Leben ja ein bisschen mit Verstand angehen und sich überlegen, will ich 20, 30 Jahre lang alle immer mit in Ferien nehmen? Will ich mich dafür entschuldigen, dass ich jetzt mal 2 Monate nicht da bin? Ja, hey Leute, sorry, viele von euch haben sich sicher gefragt, wo ich so lange war. Nein.
Genau. Also finde ich auch sehr gesund, dass die Leute sagen, das interessiert mich überhaupt nicht im Zweifel. Also finde ich ja gut. Vielleicht wird es ja viele interessieren, aber ich denke auch nicht drüber nach, weil ich wirklich immer das Gefühl habe, es ist doch langweilig, ob ich jetzt das mache oder das privat. Mein Gott, ist doch wurscht.
Aber wenn man dann, also zum Beispiel bei mir ist es auch so, dass die Orte, wo ich mich dann zum Beispiel in den Ferien aufhalte, das ist auch super boring. Also es sind keine Insta-Motive jetzt, glaube ich, so für jeden Tag. Und da würde ich jetzt bei dir sagen, du fährst ja auch nicht unbedingt dahin, wo die Fotografen schon am Strand lauern, um zu sehen, wie du aus dem Wasser rauskommst.
Richtig. Ich möchte vor allem genau so, also richtig beobachtet, und ich möchte auch nicht meinen halben Urlaub damit verbringen, ein gutes Motiv auszusuchen. Ich möchte ja Urlaub machen. Ich will da
vor allem, ich habe nie einen Badeanzug, der gut sitzt. Nie. Ja. Ich sehe die immer, ich kaufe die dann online.
Ja.
Da denke ich mir, hier kriege ich alles unter. Und dann kommt das an. Und dann denke ich mir, wir sollen denn diese Spaghetti-Träger meine Brust halten und dabei noch in Form bringen.
Frau Schöneberger, vielen Dank für die Bilder, aber es ist... ist großartig. Aber genau das, ich will doch nicht darüber nachdenken, habe ich hier, ist jetzt die Hose, ist gestylt, muss ich mich schminken lassen, weil da vorne stehen bestimmt wieder 5 Leute. Das ist ja sowieso schon so. Wenn die ganzen Handyfotografien und so weiter, muss man so schon ein bisschen gucken. Aber das finde ich, also nee, privat ist privat, finde ich. Das ist okay.
Ich sehe es genauso. Und ich glaube, damit sind wir auf der sicheren Seite. Wirklich.
Meinst du?
Ja, weil ich glaube, alles andere, da wird einem ja ein Strick draus gedreht. Du kannst ja auch nichts mehr machen. Ja. Fährst du ins Ausland, heißt es, die Sau ist sicher geflogen. Kannst ja auch nicht glaubhaft vermitteln, dass du auf die Malediven mit dem Fahrrad gefahren bist. Dann isst du irgendwie ein Stück Fisch, dann heißt es, die Überfischung und die Barbara ist dran schuld. Dann bist du wieder auf dem Rückweg, dann im Flugzeug, boah, jetzt fliegt sie schon wieder und so. Man kann ja auch nur alles falsch machen. Also dann...
Egal, was man macht, es gibt ja immer welche, die haben was zu meckern. Also da darf man gar nicht wieder anfangen. Da wirst du ja verrückt.
Ja, ich sehe es genauso. Ja, jetzt pass auf. Warte mal. Ich muss meine Brille noch mal aufsetzen, sonst kann ich überhaupt nichts mehr sehen. Wenn du jetzt für Schmitzfindigkeiten, so heißt ja das aktuelle oder neue, also spielst du es schon?
Nein, es kommt ab Herbst, ab September.
Oh Gott, das heißt, du hast noch gar nicht angefangen.
Ich habe angefangen.
Lass mich raten, du hast doch gar nichts zu Papier gebracht.
Doch, habe ich wohl. Ich schreibe ja die ganzen Ideen schon mal auf, die ich habe im Laufe, während ich das alte Programm spiele sozusagen. Aber noch nicht ausformuliert, ist noch nicht fertig. Das ist völlig richtig. Also final ist da noch nichts. Aber ich habe natürlich das Programm, da kommt auch noch was Neues dazu, gestimmt. Aber ich habe schon ganz viel.
Ich finde immer, am schlimmsten ist die Angst vor dem leeren Papier.
Ja.
Oh Gott. Also das weiß ich noch früher, wenn ich irgendwas, ich moderiere ja immer dann so Galas und so, ja? Und dann moderiere ich halt dann zum 5. Mal irgendwie so eine Veranstaltung, die immer gleiche, und mir fällt immer nur ein einziger Gag dazu ein. Und dann saß ich morgens, weil ich habe auch immer recht spät angefangen irgendwie, am Tag der Veranstaltung morgens saß ich dann da und habe mir überlegt, okay, mir fällt irgendwie gerade gar nichts ein. Und habe ich so eine Panik gekriegt. Kennst du das nicht?
Ja, die Panik, dass einem nichts einfällt, hindert dich daran, dass dir was einfällt. Das ist diese Torschlusspanik. Das kenne ich auch. Ja, das kenne ich. Aber die Angst vorm weißen Papier, das klingt jetzt so plump. Auch der Schmitz, ne? Der ist so plump. Der hat gar keine Angst. Es klingt so intellektuell, wenn man dann sagt, dann sitze ich da und dann fällt mir nichts ein. Aber es ist tatsächlich so. Das habe ich eher selten. Die Angst vorm weißen Papier. Ich habe, wenn du das damit meinst, im übertragenen Sinne, dass einem nichts einfällt, wie du eben beschrieben hast, wenn du das damit meinst, das kenne ich natürlich auch.
Ja,
aber es gibt ja wirklich auch die Angst, dass man vor einem Papier, ob jetzt digital oder wirklich, sitzt und dieses leere Dokument, sag ich mal, auf dich wirkt und du sagst...
Ja, total. Und du denkst, ich bin schlecht, ich kann nichts, ich bin nicht lustig, ich habe keine Einfälle. Also ich werde da sofort, mein Selbstbewusstsein ist sofort total zerstört. Deswegen, wenn ich irgendwie schon was stehen habe, dann darauf basierend fallen mir ganz viele neue Sachen ein. Deswegen ist es schlau, auch schon, während das alte Programm noch läuft, wahrscheinlich wirklich schon das Neue irgendwie so im Kopf gedeihen zu lassen. Sonst ist es schlimm.
Du kannst ja irgendwas hinschreiben. du kannst ja was wegstreichen, später kannst du alles wieder löschen, ist ja scheißegal. Aber irgendwas hinschreiben ist ganz gut. Ich habe schon mal angefangen, weil mir nichts einfiel, habe ich gesagt, irgendwas habe ich da hingeschrieben. Also wirklich das Wort, irgendwas.
Ja.
Irgendwas. Und dann hat Klick in meinem Kopf irgendwas, ach, es passiert was, wo auch immer. Ich bin gerade nicht dabei, aber es passiert was. Dachte mein Gehirn wahrscheinlich, irgendwas. Mal gucken. Habe ich einfach random runtergeschrieben und dann fiel mir was ein. War auch nicht die beste Idee, aber es ging zumindest los.
Doch, man muss im Fluss sein. Kennst du das auch, dass man einen Witz sich ausdenkt und man selber findet, das ist der lustigste Witz und dann lacht genau an der Stelle ausgerechnet. Also du spielst es in 3-4 Städten und du merkst, das kommt überhaupt nicht an. Ja, obwohl ich das selber so lustig finde, ist man fast ein bisschen beleidigt.
Ja, ein bisschen beleidigt. Weil man denkt, vor allem sind es die Augen, bei mir sind es immer, ich mache immer viel zu viel am Anfang, damit ich was streichen kann. Ich schmeiß da sofort alles raus, was nicht funktioniert und habe immer fast eine Stunde zu viel Programm am Anfang dabei. Und das Schlimmste ist genau das, dass du einen Witz liebst und der kommt gar nicht.
Nee.
Oder auch aufwendige Nummern. Super aufwendig. Da ist eine Technik vielleicht
mit
dabei.
Kostüm, Licht.
Und die war teuer und Umzüge in 30 Sekunden und dann gehst du raus und hast die beschissenste Nummer von allen. Und dann schmeißt du das Ding, wo du am meisten für geübt hast, schmeißt du direkt raus nach der ersten Vorpremiere und die Nummer, wo du dachtest, mal gucken, die knallt. Es ist verrückt.
Ich habe vor allem festgestellt, dass die Zuschauer im Osten über ganz andere Sachen gelacht haben wie im Westen. Ich habe zum Beispiel mal sowas gemacht über die Hausfrau, also die Mutter, die sitzt immer noch in der Nähe des Ofens, ja, des Herdes, um immer, also Nachschlag geben zu können, ja. Kein Mann sitzt in der Nähe des Ofens. Der Vati sitzt immer hinten auf der Eckbank, weißt du, eingekeilt zwischen Lampenschirm und Tisch und sagt bei jeder Gelegenheit, ich komme hier leider schlecht raus, könntest du mir nochmal schnell, so, ja?
Ja.
Im Westen haben alle drüber gelacht, im Osten keiner. Und dann bin ich der Sache auf den Grund gegangen und dann haben die mir einfach erzählt, ja, das ist bei uns nicht so, weil bei uns haben die Mütter und die Väter gleichermaßen gearbeitet und bei uns gibt's dieses, die Mutti ist zu Hause und kocht, das gab's einfach nicht so.
Klischee gibt's nicht, klar.
Und ich habe gemerkt, lustig, das Klischee gibt's einfach nicht, deswegen können sie nicht drüber lachen.
Ja, verstehe. Ja, klar, es ist immer unterschiedlich. Es ist aber auch jeden Abend unterschiedlich, finde ich. Also das ist ja das große Geheimnis von live, finde ich. Das ist ja auch das, was einen so süchtig macht, weil du eben nicht sicher sein kannst, dass alles funktioniert. Du spielst 2 Tage in Hamburg und der erste Abend, beide knallen wie verrückt und der erste Abend, darüber lachen sie über das mehr und am zweiten Abend lachen sie über anderes mehr. Und das sind alles Hamburger. Also es ist schon absurd, ist schon verrückt. Aber komischerweise ist es dann oft, dass ein ganzes Publikum dann über etwas lacht. Dann denke ich, ihr habt euch doch gar nicht verabredet. Wieso findet ihr alle denn jetzt das lustiger als das andere? Mhm. Da muss es also auch so eine.
Das ist
so,
Energie.
Ja, genau. Energie.
Am Ende ist es Energie.
Ja, Energie, Synergie, alles. Dieses Miteinander nebeneinander eingekeilt auf diesen Stühlchen sitzen. Das macht eben doch was mit dir, ne?
Ich freue mich dann manchmal so sehr auf den einen Witz, dass ich den dann versaue. Dann drehe ich das falsch rum, weißt du, irgendwie, oder baue das falsch auf und sag ein Wort falsch, sodass der ganze Gag nicht mehr funktioniert. Weil es ist ja eine sehr diffizile, ganz filigrane Arbeit mit Wörtern. Und manchmal ist eben, wenn du ein Wort schon vorziehst, dann funktioniert alles nicht mehr. Und dann ärgere ich mich so wahnsinnig.
Ja, ich mich auch. Ich könnte mich tot ärgern. Wirklich.
Ja.
Völlig Timing. Comedy ist Timing. Komik ist immer Timing. Wenn du dann Mühe zu spät, falsches Wort, wie du sagst, ist Horror. Und dann ärgerst du dich. Es ist wie ein Kind verlieren. Es ist furchtbar.
Du bist ja letztendlich dazu berechtigt, eigentlich mehr Geld zu verlangen als die anderen, weil du viel mehr Wörter unterbringst.
Ja, das sage ich auch immer.
Oder?
Ja, ich sage das am Anfang meines Programms ganz oft. Wenn dann Leute so ganz mit aufgerissenen Augen mir in der ersten Reihe gegenüber sitzen und es nicht fassen können, dann sage ich, hier vorne sitzt wieder jemand, der denkt, oh Gott, hoffentlich redet er nicht die ganze Zeit so schnell. Oh mein Gott, hoffentlich redet. Und dann sage ich immer, Leute, freut euch, ihr kriegt 2 Programme zum Preis von einem. Das sage ich.
Aber das ist wirklich komisch. Ich höre manchmal, ich habe letztens mich selber mal gehört auf einer Sprachnachricht und dachte, dass die angespeedet ist, weißt du? So mal 1,5 oder mal 2, bis ich festgestellt habe, es läuft auf normaler Geschwindigkeit.
Genau. Es ist nämlich eine Frage der Perspektive. Für uns beide sind die anderen langsam. Das ist alles eine Frage der Perspektive. So ist es. Und keine Sorge, ich rede nicht das ganze Programm in dreifacher Geschwindigkeit. Also in meinem Programm. Es gibt auch Momente, wo es ein bisschen langsamer wird.
Aber nur ganz schnell. Also bei Verstehen Sie Spaß, als ich das übernommen habe, da hat meine Managerin immer gesagt, du musst langsamer reden. Ja. Das ist zu schnell und so. Und jetzt kommt auch immer einer zwischen den, weißt du, wenn die Filme dann laufen und kommt dann immer zu mir und sagt, schön, gut, nicht so schnell, sehr gut und so, weißt du, und redet dann auch mit mir in verminderter Geschwindigkeit, um mich runterzubringen und so.
Man fühlt sich wie im Kindergarten, ne? Man fühlt sich so ein bisschen betreut.
Total. Finde ich. Das ist ganz lustig. Aber ich bin ja auch ganz froh, weil man ja viele seiner Ticks und seiner ganzen, wir sind ja jetzt schon so lange dabei. Ich meine, ja. Du wirst auch 50 jetzt dieses Jahr. Ich hab, da hat sich bei mir einfach schon auch das ein oder andere jetzt eingeschlichen. Und jetzt denke ich auch, jetzt denkt man dann so, das ändere ich jetzt auch nicht mehr. Also nein, so. Und das ist aber falsch. Aber da, man muss auch auf die Bedürfnisse der Zuschauer muss man eingehen. Vor allem, weil es werden ja immer weniger. bei mir zumindest.
Bei dir ja, bei mir nicht mehr. Bei dir werden es immer weniger. Nein, aber oh Gott. Man muss so bleiben, wie man ist, verstehst du? Also natürlich nicht ignorant und sagen, ich bin perfekt, das nicht. Aber ich finde schon, dass dich ja auch deine Manierismen und deine Eigenheiten, deine Charmanten da auch ausmachen. Authentizität ist das Zauberwort. Also ich finde, was sollst du jetzt noch ändern? Bis hierhin haben dich alle Leute dafür geliebt, wie du bist. Warum soll es denn jetzt anders werden? Dann sagen die, was ist denn mit der Schöneberger los?
Nein. Aber man muss mit der Zeit gehen, weißt du?
Ja, siehst du, jetzt kommt sogar dein alter Slang wieder durch. Wie herrlich.
Also, du bist der Dating-Experte in Deutschland. Ja, also du, was hast du gelernt über die deutschen Dater?
Was hab ich gelernt über die deutschen
Dater?
Hat
sich das verändert zu dem Zeitpunkt, als wir so viel gedatet haben? Ist das anders geworden heute? Ja. Weil da sind ja viele junge Leute jetzt immer in deinen Sendungen auch gewesen.
Ja, natürlich hat sich das geändert. Also wir haben einen, also ich bilde mir das zumindest ein, oder ich war wahnsinnig naiv. Zum Beispiel, wir haben einen immer eine nach der anderen gedatet. Und heute habe ich das Gefühl, die daten 6 gleichzeitig. Das ist aber ein normaler Prozess, habe ich das Gefühl. Nicht alle, nicht immer. Gibt auch Unterschiede. Man kann nichts generalisieren. Stimmt nicht immer für alle. Aber ich habe das Gefühl, dass viel mehr junge Leute, das ist auch völlig normal, dass sagen, ja, ich date gerade, ich bin noch in der Dating-Phase. Ich habe jetzt die und am Morgen treffe ich die andere. Und die andere sagen, ja, okay, ich date ja auch noch den anderen. Wo ich dann denke,
Ja, vor allem ist es dann ganz schwer, von 6 wieder auf einen runter zu schrumpfen, finde ich. Also wenn du jetzt mal in den Genuss von 6 verschiedenen gekommen bist, warum sollte man sich dann auf einen konzentrieren, wenn es auch mit 6 geht irgendwie? Ja, eben.
Ich wusste, dass du weißt, wovon ich spreche. Also du warst dann der Zeit wahrscheinlich voraus. Also da bin
ich da war ich immer schon jung, muss ich sagen. Da habe ich immer schon alles. Na klar, also und jeder bot ja auch was anderes, sage ich jetzt mal, weißt du? Bei dem einen hat man eher das gekriegt und bei dem anderen eher das. Ja. Der andere war wiederum Spezialist für das und so und da suchte man sich das so zusammen, weißt du? Du gehst ja auch nicht mit Fußschmerzen zum Mundkieferchirurgen, sage ich jetzt mal. Wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, ich hoffe. Ich habe gerade seltsame Bilder im Kopf. Aber es ist, das heißt, du hast ja einen
nicht gehalten. Einer für alles, sondern also verschiedene Fachleute für verschiedene.
Reden wir über Körperliches oder reden wir auch über Bilder aufhängen und so einen Scheiß? Also
alles. Also alles, das geht immer einher. Ich sage immer, eine körperliche Geschichte musste immer einhergehen mit noch einer anderen, mit einer anderen Begabung, sage ich mal. Weißt du? Wobei, also Bilder aufhängen, so das habe ich immer selber gemacht. Das geht mir, das dauert mir viel zu lang, bis der Mann da, hier ist die Wand aber besonders hart. Jetzt, Moment, ich bin fast von der Leiter gefallen. Jetzt bin ich aber, jetzt habe ich den Nagel drin. Und so, das ist mir zu anstrengend. Das mache ich
aber
selber.
Du hast aber jedes Klischee durchgemacht, ne? Kann das sein? Und vor allem denke ich gerade, ich sagte gerade nebenbei, als du das erzähltest, du hast nicht gedatet, du hast gecastet, ne? Das war so für alles, das war so für bestimmte Bereiche deines Lebens, hast du einfach Menschen gecastet. Das ist ja großartig. Die bin ich nie gekommen. Großartig. Aber ich weiß, wie die Männer sich fühlen. Jetzt wird mir einiges, ach, es ist so ein tolles, man lernt so viel in solchen Situationen, wenn man so miteinander spricht. Nee, das Daten hat sich geändert. Und ich habe das Gefühl, da ist mehr Druck drauf, irgendwie zu sein. Das Gefühl habe ich auch. Also durch dieses ganze Social Media und durch tolle Fotos, Videos und ich war im Urlaub und ich bin so unfassbar vermögend und ich war schon wieder auf den Malediven. Alle waren ja auf den Malediven, da würde überhaupt keine Insel mehr, die wären alle untergegangen, wenn alle, die da behaupten gewesen zu sein, alle da gewesen sind, vor allem gleichzeitig. Also es ist wirklich erstaunlich, wie dieser Leistungsdruck, ich finde recht unmerklich, jetzt sieht man es, aber recht unmerklich zugenommen hat, dass man irgendwie aussehen muss und dass man irgendwie sein muss. Natürlich nicht alle und manche verweigern sich auch, Gott sei Dank und so weiter, aber ich glaube schon, dass da mehr Druck auf der Leitung ist.
Ja, also ich habe jetzt nochmal darüber nachgedacht, es gibt ja ganz viele Menschen, die haben zum Beispiel auch Fake-Accounts, um anderen dann zu folgen, denen sie nicht offiziell folgen wollen und so. Also es ist alles so... Ich weiß nicht, wie hat man das denn früher gemacht? Ich habe mir einfach auf die Lauer gelegt und dann ist der halt irgendwie in die S-Bahn eingestiegen. Dann habe ich den beobachtet so.
Aber ich meine, Folgen war damals einfach anders.
Nicht einen Fake-Account irgendwie gehabt, sondern und ich finde das auch so krass, also dass auch aus diesem, der hat meine Story angeschaut oder geliked oder so, dass daraus dann, das ist ja ein ganz neuer Kodex, ja. Also ja. Story anschauen ist leichtes Interesse, Story liken ist will vielleicht mehr und so. Also das ist ja alles so ein Geheimkodex, ja. Da habe ich es doch lieber, wenn ich jemanden sehe und einfach sage, du kommst jetzt noch mit eigentlich, ja.
Ich verstehe schon, der hat nicht viel mitzureden, aber das ist ja.
Wie schaut's aus?
Du kommst jetzt mit.
Noch mit schnell. Ja, also das verstehe ich irgendwie alles nicht. Das wäre mir ein bisschen zu kompliziert, da immer erst bei Instagram nachzugucken, hat jetzt meine Story geliked.
Ja, die Auswahl ist natürlich größer. Wenn du mit der Straßenbahn, mit der Tram fährst, dann gibt's da nicht so viele, zu denen du wahrscheinlich sagen würdest, was ist, wie sieht's aus? Kommst du mit?
Kommst du noch mit? Nee.
Und wenn du Social Media machst oder überhaupt die ganzen Dating-Apps auch, dann hast du ja auf einen Schlag 1000. 10.000.
Aber da ist ja die Auswahl in Wirklichkeit auch nicht größer, weil die irgendwie sich da irgendwie vor ihrem Alibert-Spiegelschrank mit dem schiefhängenden Handtuchhalter fotografieren alle.
Ja.
Ist es ja jetzt auch nicht so, dass die dann alle in die engere Wahl kommen. Nein. Da sind ja genauso viele Ausschüsse dabei wie in der Straßenbahn auch, sage ich mal. Aber man weiß es halt nicht, weil man riecht ihn nicht. Man sieht nicht, dass er beim großen Onkel läuft. Ja, so. Dass das Bein nachzieht.
Ja.
Auch das kann toll sein. Und keine Ahnung, irgendwelche anderen Ticks hat, die ganze Zeit nervöse Zwinkerer mit den Augen macht oder so.
Das siehst du alles nicht.
Das siehst du alles nicht.
Ja. Absolut richtig. Aber die sind halt, es ist halt, du hast das Gefühl, meine Oma hat immer gesagt, das Bessere ist der Feind des Guten. Alle sind auf der Suche nach jemand noch Besserem. Das ist die große Gefahr heute, ne? Durch diese immense Flut von Möglichkeiten, die ja, wie du richtig sagst, gar keine sind, das sehe ich auch so, verpassen, glaube ich, ganz viele den richtigen Menschen auf der anderen Seite, weil sie einfach immer denken, da ist vielleicht jemand dabei, wo du denkst, ach, der ist ja ganz süß, ganz sweet, das hatte ich auch bei den Shows, ich finde den ganz toll, ja, warum willst du den denn nicht treffen? Naja, nee, der hat rote Schuhe an, das ist mein Lieblingsbeispiel, wo du sagst, hä, deswegen, alles andere ist toll, aber ja, nee, das ist, finde ich, nicht so stylo, wo ich sage, okay, alles klar, aber du merkst, welche Kriterien plötzlich wichtig werden, deswegen finde ich, wenn wir Menschen gefolgt sind, dann waren die irgendwann konsterniert, weil sie merkten, der läuft mir jetzt ja 10 Minuten hinterher. Heute ist Folgen eben was ganz anderes. Also
ich habe gesagt, nimm mich, besser wird's nicht.
Ich verstehe, du warst schon sehr offensiv. Ich verstehe das. Ist sehr interessant.
Ah, nein, das ist alles so lange her, ganz ehrlich. Ich habe das auch nur noch extrem verschwommen irgendwie vor Augen. Aber wem erzähle ich? Du wirst ja auch 50 dieses Jahr.
Ja,
machst du eine Party?
Ja, ich mache eine Party.
Das habe ich mir gedacht.
Ja.
Du bist auch nicht einer von denen, der alleine nach Sylt fährt, um mal am Strand spazieren zu gehen?
Schon, aber nicht zum Geburtstag, wenn man 50 wird. Wenn man 50 wird, dann auf keinen Fall. Also bei 50 nicht, also das nicht. Ich habe schon Geburtstage im kleinen Kreis, wie man so schön sagt, gefeiert und so weiter. Aber auch mal ganz allein. Ja, das wollte ich mal unbedingt machen. Aber.
Und aber jetzt, wie war's?
Ach, war scheiße. Das ist doch kacke.
Das ist es nicht, ne?
Nee, das ist es nicht. Also, nee, wollte mal ganz so kontemplativ und von wegen und mal ausprobieren. Das war aber mal Grütze. Nee, fand ich doof. Und jetzt mit 50 feiere ich wie verrückt, ja.
Ich habe auch gefeiert. Es war so toll. Ja, und ich habe richtig mal so Sachen gemacht, die ich sonst nicht mache. Also ich habe nicht selber gekocht.
Ja.
Ich hatte einen DJ.
Ja.
Ich hatte eine Fotografin. Die tollsten Fotos gemacht. Eine Fotografin.
Du hattest eine Fotografin engagiert für deine private Geburtstagsfeier?
Ja. Nein, aber das war eine...
Du redest über meinen Fitnessraum? Entschuldige mal.
Und ich habe mir vorher von meinem absolut süßen Wahnsinnsvisagisten, der immer sonst mit mir beruflich irgendwie verbandelt ist, habe ich mir die Haare mal schön machen lassen. Super. Weil sonst ist ja bei mir immer so, dass ich bis 7:55 in der Küche stehe, im Ernst, und selber koche. Dann renne ich nach oben und denke mir, ach scheißegal, ich ziehe wieder die schwarze Hose an. Ja. Und da habe ich mir, also da habe ich dann zwar wieder die schwarze Hose angezogen, also klamottenmäßig habe ich nicht so Gas gegeben, aber ich habe irgendwie mal dafür gesorgt, dass meine Haare zumindest gut aussehen.
Die haben dann auch wunderbar von der wieder schwarzen Hose abgelenkt wahrscheinlich. Es war einfach
so. Ja, klar. Ja, hast du Ähnliches vor? Ich empfehle dir eine Fotografin.
Hast du viele Leute eingeladen?
Also 40 waren wir nur. Nein, also relativ klein.
Ja.
Auch zu Hause.
Ich war übrigens nicht eingeladen.
Ich hatte überhaupt niemanden, keinen einzigen Kollegen eingeladen.
Ist mir total egal.
Ja, hast ja recht. Ich sehe es jetzt selber. Jetzt merke ich es auch.
Ja,
hast du Ähnliches vor?
Ja, ich habe Ähnliches vor. Ich möchte auch, ich weiß nur noch nicht wo, ich müsste längst, weil man muss ja immer rechtzeitig save the date.
Zu Hause?
Ach nee, das hasse ich.
Wirklich? Warum?
Oh, dann laufen die durch die ganze Bude und alles ist dreckig. Das Fieber. Nee.
Ralf, ganz ehrlich, du kannst dich nicht von so einer pingeligen Seite jetzt präsentieren hier. Du kannst doch nicht im Ernst bei einer Party darüber reden, dass der Boden dreckig wird.
Ja, der Boden, alles wird dreckig, alles geht kaputt und die Wände muss alles neu streichen, die ganze Zeit.
Ich hab mal 100 Leute ein.
Lass
halt nicht 100 Leute ein.
Ja, warte, lade ich deine 40 Leute ein oder was? Die kenne ich doch gar nicht. Das ist doch Quatsch.
Du kannst so, ich finde, ein Haus muss auch Party machen aushalten. Da hast du halt hinterher ein paar Flecken.
Mach ich, das, natürlich lade ich Leute ein zu mir zu Hause. Was denkst du denn? Ich habe ja nicht antiseptisch zu Hause, aber so viele Leute dachte ich zu Hause. Aber hast du gemacht?
Ja, ich find's toll. Ich find's immer am besten zu Hause, weil dann, das gibt ein ganz anderes Gefühl als in so einer Kneipe.
Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Klar, ist ein ganz anderes Gefühl zu Hause. Ja, ist richtig.
Du brauchst es trotzdem nicht. Ich spüre das schon.
Ich mach's doch nicht, aber trotzdem. Obwohl, ich hatte es ja vor, ich habe noch nicht mal eine Einweihungsparty, aber kennst du das, wenn man die immer wieder verschiebt und hat es umgezogen und dann denkst du, ich muss endlich mal alle Leute einladen aus der Nachbarschaft generell. Und dann sind 10 Jahre rum. Das ist unglaublich.
Dann macht's auch irgendwie keinen Sinn mehr. Wie lange wohnst du denn jetzt in deinem Haus? Ist es das, was du selbst gebaut und also nicht entworfen, aber du hast es selbst umgebaut, ne?
Ja, genau. Ja, 12 Jahre. Zwölf, lange.
Oh mein Gott. Und ist es noch gut?
Ja, jetzt wird so langsam fertig. Es ist großartig.
Es ist nie fertig. Weil wenn du hinten irgendwie die Mauer geschlossen hast, willst du vorne wieder anfangen aufzureißen.
Absolut.
Und zu erweitern.
Horror. Ich sag dir, es ist so. Aber ich habe lustigerweise, ich habe ein Buch darüber geschrieben, wie schlimm damals die Umbauarbeiten waren mit den Handwerkern. Und das ist besser geworden. Also nicht die Handwerker, aber meine Einstellung dazu. Das hat sich Gott sei Dank über die Jahre, wo ich denke,
und wie kann man das jetzt sagen, deine Einstellung ist besser geworden? Das heißt, du sagst, ach, hier eine Mauer, ja, warum nicht?
Ja, genau. Ich wollte hier eigentlich einen Eingang machen, dann machen wir da jetzt eine Mauer, alles gut. Nee, ich schmeiß den einfach direkt raus. Ich diskutiere nicht mehr. Das hat sich verändert. In einer Nonchalance, in einer Charmanz, die du dir nicht suchen kannst, die du dir nicht ausdenken kannst. Einfach so ganz freundlich. So, es hat sich einfach beruhigt.
Hast du da Wein ja, glaube ich, eine Rolle spielt in deinem Leben, weil du sehr gerne Wein trinkst. Hast du dir da so eine Weinsituation irgendwo eingebaut, wo am Ende so begeben?
Kommst du darauf, dass ich so gerne Wein trinke?
Habe ich überall über dich gelesen.
Nee, das hast du nicht gelesen, das hast du erfunden.
Ist das lustig? Doch, das stand überall, also nicht überall, aber in meinen Unterlagen. Weil ich dachte mir auch schon, das passt gar nicht zu dir.
Also ich trinke gerne Wein, aber das hört sich so an, als wäre ich jetzt hier der super Wein-Man.
Bist du nicht?
Naja, ich habe einen begehbaren, nein, Quatsch. Ich habe ein paar Flaschen zu Hause, klar. Ich mag Wein sehr gerne und das ist richtig, aber ich bin jetzt nicht derjenige, der jeden Abend eine Flasche Wein aufmacht oder ganz oft das nicht. Hin und wieder sehr gern, ja. Ich kenne mich ein bisschen aus.
Dann mache ich die Zettel, warte mit dem Wein. Da hatte ich mir ein bisschen mehr dazu überlegt.
Nee, mach ruhig. Ein bisschen kenne ich mich ja aus. Musst du jetzt 6 Seiten wegschmeißen
wahrscheinlich. Warte, Wein, das ist alles Wein. Das Spiel mit dem Wein geht dann auch raus. Nein.
So, Ralf, das war's. Vielen Dank. Schön, dass du da gewesen bist.
Mensch, also, nein, überhaupt nicht. Ach Gott, ich habe noch so viele Sachen, die ich mit dir besprechen kann. Zum Beispiel, du hast es, weil wir über Pingeligkeiten sprechen und du jetzt gerade nur gesagt hast, dann machen die alles durcheinander. Bist du ein ordentlicher Mensch?
Ja.
So, dass es anderen zur Last fällt,
nein,
Ralf?
Nein, nicht monkig, wie man ja sagt, durch die Serie. Nee, das nicht. Also nicht lineal zur Tischkante, parallel, so ein Quatsch und das nicht. Aber ich bin tendenziell jemand, der mag, wenn die Dinge ihren Platz haben. Ich bin zu faul. Ich wirklich, das ist der Grund. Ich habe keinen Bock. Wo habe ich das jetzt wieder hingelegt? Das nervt mich. Und ich kenne mich selbst. Ich bin dann unleidig. Ich bin ungeduldig. Es liegt an der Ungeduld. Ich will nicht, wo hast du jetzt den Zollstock hingemacht? Der muss doch eigentlich hier.
Oh Gott, der Zollstock. Der ist
weg. Ich hasse sowas.
Ich glaube, das Zollstöcke sich selbst vernichten.
Genauso
also anders kann ich es mir nicht erklären.
Richtig.
Ja. Und
genau
Hammer.
Wie Socken.
Bei mir ist auch der Hammer immer, ich meine, es gibt eine Schublade, da liegen manchmal 3 Hammer drin und manchmal keiner. Und ich frage mich, wer hat jetzt in den letzten 3 Monaten 3 Hammer entwendet?
Das du musst einfach immer nachkaufen. Irgendwann ist die Bude voller Hammer, dann brauchst du nicht mehr suchen. Das ist so. Oder mein Prinzip, insofern eine gewisse Ordnung entwickeln, dass die Sachen da liegen. Wo sie einfach liegen. Es ist dann zwar mühselig und ich immer zurückräume, das nervt wie die Hölle. Also es ist nicht so, dass ich dachte, es muss alles seinen Platz haben und ist ja wunderschön. Und also so ist es nicht. Aber ich bin einfach so ungeduldig. Und deswegen habe ich irgendwann angefangen, ach komm, hast einfach keinen Bock, dich ständig zu ärgern. Dann ist eben alles da, wo es sein soll.
Wie drückt sich Ungeduld bei dir noch aus im Leben? Also in welchen Situationen?
Also Straßenverkehr.
Ja, Taxi. Ich sag nur folgendes Zitat meinerseits. So, die nächste Ampel, die kriegen wir aber noch. Ich gebe dann richtig von hinten. Ich mach dann, wenn der um die Ecke auf eine Ampel zufährt, ja. Mach ich dann so, jetzt also hier, genau. Hier jetzt dann, okay. Und so, ich sag dann schon voraus, ja, was gleich passiert und kann es nicht verstehen, dass der dann bremst. Ich verstehe das einfach. Dann denke ich mir immer, der will ja nichts, dieser Typ, in seinem ganzen Leben, wenn der jetzt hier bremst.
Ja.
Dann will der nichts vom Leben.
Der will nichts vom Leben.
Du hast, geht bei mir ganz tief dann.
Ich verstehe das. Ich verstehe. Es ist ein bisschen gewagt, von der roten Ampel und Bremsen auf das ganze Leben zu schließen. Aber wahrscheinlich hast du absolut recht. Ich dachte sogar nicht an Taxi, sondern ich dachte sogar an selber fahren. Weißt du, wenn jemand ausschert und dann mit 0,2 km/h eine halbe Stunde braucht, um auf einer sonst völlig freien Autobahn zu überholen, ist schwer. Ich bin nicht dahinter mit Licht, das meine ich nicht. Also nicht, keine Sorge. Aber es ist schon, man möchte dann im Zweifel auch nicht unbedingt neben mir sitzen. Das gestehe ich ein. Das regt mich so auf, weil ich es so ignorant finde. Wenn ich hinter mir jemanden sehe, der schnell kommt, dann fahre ich so schnell wie möglich, nicht panisch, dann fahre ich rüber. Dann fahre ich auf die mittlere, rechte Spur, wunderbar, dann vorbei.
Aber ist halt noch nie passiert.
Es passiert nie, das ist richtig, aber ich würde es tun. Und das macht mich schon verrückt, muss ich sagen, ja. Aber generell auch im Leben Ungeduld, ich verstehe einfach nicht. Und es geht gar nicht um hektisch, ne? Ich weiß, das unterstellt man mir jetzt. Alle denken, ja, der Schmitz, der ist immer so hektisch und so schnell und es muss dann auch, alle müssen so schnell sein, da muss man erst recht und so. Und das ist es gar nicht. Ich verstehe das völlig, dass jeder sein eigenes Tempo, das ist ja völlig okay. Und nicht nur im Reden, sondern generell, aber im Gespräch übrigens auch. Mein.
Oh Gott. Alter. Wenn Leute so lange brauchen, um was zu formulieren und dann ist es ja meistens jetzt doch nicht so brillant, dass man sagt, gut, die Zeit war es jetzt auch wert zu warten. Also ich bin da auch manchmal so am Kurbeln unterm Tisch. Komm, mach es, sag es jetzt.
Vor allem, wenn du beim ersten Wort des Satzes schon weißt, was er sagen will.
Ja, ganz weißt, genau.
Die nächsten fünf Minuten für den Satz, die gibt mir keiner wieder. Das ist... Man will ja nicht ständig ins Wort fallen, die Sätze vervollständigen, weil da fühlt sich ja jemand auch verarscht, Entschuldigung. Mhm. Also das darf man auch nicht die ganze Zeit. Aber manchmal denkst du, boah, jetzt komm auf den Punkt, bitte, bitte. Mhm. Oh.
Ja, so geht's mir auch. Ungeduld, aber weißt du, ich denke mir, manchmal vielleicht müssen wir da jetzt ein bisschen an uns arbeiten.
Ja, das tun wir. Das machen wir schon seit 50 Jahren, aber das tun wir jetzt weiterhin.
Nee, wirklich, ich denke mir dann, weil es ist einfach, die Leute werden, die werden nicht, das wird, es wird nicht besser, habe ich so das Gefühl. Und im Gegenteil, meine Ungeduld nimmt zu. Also ich werde jetzt auch nicht altersmilde, sondern nein, im Gegenteil, ich stehe noch viel mehr auf dem Gas als früher, weil ich weiß, wie schnell man Sachen machen kann. Ja. Ich habe so eine Freundin, wenn die Salat, soll ich den Salat machen? Oh, denke ich mir schon, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das nervlich durchstehe. Dann macht sie jedes einzelne Blatt ab. Gott. Und macht es so, also für mein Gefühl denke ich mir immer, den Salat, den muss doch gar nicht waschen, den schneide ich einfach direkt in die Schüssel rein, ja, ohne waschen irgendwie.
Mit Schnecken.
Es wächst ja auch gar nicht mehr auf Erde, das Zeug, da ist ja gar kein Sand mehr drin, das wächst auf so einem Vlies und so. Und dann, denke ich mir immer, Gott, waschen, also ja gut. Und dann wird das einzeln eingeweicht und dann nochmal Wasser raus, nochmal neues Wasser rein und dann Salatschleuder und so. Ja. Da habe ich ein Vier-Gänge-Menü gekocht, in der Zeit Tisch gedeckt, irgendwie Musik angemacht, Feuer angemacht, dann ist der Salat gewaschen.
Ja, ich verstehe.
Halte ich nicht durch.
Ist nicht nur gewaschen, der ist verwelkt wahrscheinlich dann schon. Also das ist, ja, ich finde es auch furchtbar. Es ist dann so kontemplativ. Und das verwechseln viele Leute. Die verwechseln Kontemplation, also sich selber in so eine gewisse Ruhe bringen, mit einfach furchtbar kacken langsam sein. Das ist was anderes.
Aber, und das habe ich auch an mir festgestellt, und deswegen glaube ich, hat vielleicht meine Theorie am Ende doch ein Loch, weil ich mir nämlich denke, wofür spare ich eigentlich diese Zeit ein? Also ich bin so schnell in allen Bereichen und dann frage ich mich immer, wann wende ich dann diese übrig gebliebene Zeit eigentlich an? Und da muss ich sagen, das habe ich jetzt noch nicht gefunden in meinem Leben. Das ist jetzt, weißt du, dass ich rede mir immer ein, ich mache jetzt ganz schnell, damit ich dann viel Zeit mit der Familie habe oder so. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich dann in allen Punkten immer die Zeit mit der Familie oder wofür auch immer ich diese Zeit spare, ob ich das dann so ausnutze, weißt du?
Also ich vermute stark, dass du die Zeit, die du dabei gewinnst beim Schnellmachen, vollstopfst mit anderen Sachen, die du auch sehr schnell machst. Also das einfach...
Stimmt.
Hinten raus ist einfach alles schnell, weil du alles vollgestopft hast mit schnellen Sachen machen. Schnelle Sachen machen. Also insofern... Es ist ein bisschen Betrug an sich selbst.
Mein Leben fühlt sich manchmal an wie so eine Waschmaschine, wo du schon irgendwie, weißt du, kennst du das?
Ja,
wo schon alles drin gestopft ist und dann denkst dir, komm, der Bettbezug, der geht noch rein. So, und dann,
noch nicht mal der Schal, sondern der Bettbezug.
Der geht noch rein, das kriege ich noch unter, ist doch kein Problem, wir machen ein bisschen Platz und so.
Ja,
und dann, so fühlt sich's dann an. Und wenn man dann die Maschine aufmacht, dann fliegt einem die Tür schon so entgegen.
Und das ist so ein festgebackener Wasserklotz nur noch, weil es sich überhaupt nicht drehen konnte. Nicht wirklich, ja, ja.
Na gut, also, ich würde sagen, wir haben die wichtigen Sachen besprochen. Eine Sache haben wir noch nicht.
Oh Gott.
Dein Podcast.
Mein
du machst
Podcast,
jetzt
ja.
einen Podcast. Erzähl mir bitte ganz kurz davon.
Ich mache einen neuen Podcast. Und zwar klauen wir Leute von der Straße, reißen die aus ihrem Alltag.
Ach, toll.
Finde ich super. Normallos, wie man ja sagt, also ganz normale Menschen, aus jeder Couleur, groß, klein, dick, dünn, laut, leise, völlig egal. Und die reißen wir aus ihrem Alltag, wenn sie denn wollen. Und ganz viele wollen, wie wir feststellen. Wir sind gerade dabei, weiter aufzuzeichnen. Und dann spreche ich mit denen. Da gibt's vorgefertigte Fragen, aber davon lösen wir uns immer sehr schnell, die uns beide überraschen. Aber dann kommen ganz, also sind schon so zauberhafte Sachen entstanden.
Ja, Mann, das glaube ich. Toll.
Die Leute sind sehr offen. Also mir ist ja immer wichtig, dass die Leute Vertrauen haben, dass sie merken, und wir reden auf Augenhöhe und so weiter. Das ist wirklich ein Gespräch. Und dann schmeißen wir die einfach zurück in ihren Alltag. Dann dürfen die wieder weitermachen, je nachdem. Und die wollen
cool.
gehen, ganz oft. Es ist so spannend, was da manchmal beim Reinkommen, dann denkst du, ach ja, mal gucken, was jetzt kommt. Das sieht ja sehr, sehr stabil aus. Und dann kommen da Geschichten, das kannst du dir nicht vorstellen. Dramen in der Familie oder was weiß ich. Also es ist unglaublich.
Okay. Ja, und du bist ja auch so jemand, dem man alles gerne erzählt.
Ja, ne?
Mhm.
Ja.
Schon.
Ich interessiere mich aber auch.
Ja, du interessierst dich und du merkst es dir ja auch, ne?
Ja.
Es ist bei mir auch so. Also ich merke mir das dann auch und ich, also ich weiß jetzt nicht, ob man mir alles erzählt, aber ich finde es eigentlich, es gibt nichts Schöneres, als mit Menschen zu reden.
So, und da möchte ich jetzt eine Lobhudelei auf dich loswerden, weil das genau das ist, was ich toll bei dir finde, wenn ich das mal sagen darf. Weil du nämlich auch zuhörst. Es gibt so viele Moderatoren und so viele Menschen, die vorgeben, mit Menschen zu reden, die hören überhaupt nicht zu. Die denken nur an ihre blöde nächste Frage. Und das ist ja Quatsch, dann kann ich es auch lassen. Und du machst das eben auch. Du siehst die Leute, du erlebst die Leute, du hörst zu, du gehst darauf ein, du interessierst dich wirklich. Und das kenne ich ein bisschen von mir selbst. Deswegen mag ich es wahrscheinlich auch so blöd, aber das finde ich
dann
toll.
Dann ist es halt auch ein Gespräch, weil sonst ist es wirklich ein Interview. Und dann ist es eben was anderes.
Ganz genau.
Wir verstehen uns reif. Vielleicht sind wir doch Geschwister nach der Geburt getrennt.
Nur unsere Mutter kann uns auseinanderhalten.
Es war wie immer ein absoluter Traum mit dir. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
Vielen Dank für die Einladung. Es war mir ein großes Fest.
Ralf Schmitz, tschüss.
Für Barbara.
Ach, was für ein netter Kollege. Ralf Schmitz, der wie ich auch in doppelter Geschwindigkeit spricht. Völlig zu Recht verkauft er die Tickets zum doppelten Preis demnächst, weil er einfach mehr Wörter fürs Geld bietet.
Aber man kann jetzt ja auch inzwischen bei ganz vielen Podcast-Apps das in halber Geschwindigkeit oder in doppelter Geschwindigkeit, aber bei euch dann eben eher in halber abspielen und das Ganze nochmal hören, auf die Details achten.
Siehst du, dann hat man genau den gleichen Inhalt noch auf mehr Zeit verteilt oder man will es schnell, dann lässt man es einfach auf normaler Geschwindigkeit laufen. Ralf Schmitz war das sehr, sehr lustig. Nächste Woche gibt's was Neues hier und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dann.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de